DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Brexit-Folgen, worauf sich deutsche Unternehmen künftig einstellen müssen. Krisenmanagement, wie deutsche Firmen in China auf das Wuhan-Virus reagieren. Und Klimadebatte, warum Wohlstand und CO2-Emissionen noch immer ganz eng zusammenhängen. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Das in China grassierende Coronavirus hat auch Auswirkungen auf deutsche Firmen. Nicht nur, weil sich ein Mitarbeiter des Zulieferers Webasto in Bayern jetzt mit dem Virus angesteckt hat. In China sind auch andere deutsche Unternehmen betroffen, vor allem die, die direkt im zentralchinesischen Wuhan aktiv sind. Aber auch an anderen Standorten wie in Shanghai und Peking ist die Sorge groß. Steffen Wurzel berichtet.
Noch ist in China Feiertagswoche. Wegen des chinesischen Neujahrs sind nicht nur Behörden, Schulen und staatliche Betriebe geschlossen. Auch in vielen Privatunternehmen ist ganz regulär Pause. Das gilt auch für ausländische Firmen, die in China aktiv sind. Entsprechend sind viele Deutsche, die in China arbeiten, im Moment verreist. Inzwischen hat Chinas Staatsführung angekündigt, die Frühlingsfestfeiertage bis Anfang kommender Woche auszudehnen. Auch viele deutsche Firmen in China geben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechend länger frei. Volkswagen zum Beispiel. Bei uns herrscht keine Panikstimmung, sagte ein VW-Sprecher aus dem Urlaub heraus, dem ARD-Hörfunk Shanghai. Aber man kümmere sich natürlich um die Sicherheit der Angestellten. VW in China will deswegen Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel für die Mitarbeiter bereitstellen, wenn es nach den Feiertagen wieder losgeht. So oder so ähnlich machen das auch andere Firmen. Der Handelskonzern Metro zum Beispiel. Er hat in China außerdem Fiebermessstationen eingerichtet. Das Hauptproblem ist, niemand kann bisher sagen, wie sich die Viruskrise weiterentwickelt. Das sorgt für Unsicherheit. Insgesamt herrsche wegen des Virus schlechte Stimmung in der deutschen Wirtschaftscommunity. So beschreibt es ein Spitzenmanager eines großen DAX-Konzerns in Peking. Industriebetriebe wissen zum Beispiel nicht, ob sie nach den Feiertagen an genügend Rohstoffe und Einzelteile für ihre Produkte kommen. Dann ist da noch das Problem mit den Arbeitern. Die verlassen in China während des Frühlingsfestes üblicherweise die Standorte der Unternehmen und reisen in die Heimatprovinz. Erst nach den Ferien kommen sie wieder.
If a lot of workers don't return from their homes back to their places of work, we could see a big downturn in factory output over the next few months.
Wenn viele dieser Arbeiter nach den Feiertagen nicht zurückkehren in die Fabriken, dann könnte es einen erheblichen Abschwung geben in den kommenden Monaten, sagt Simon Baptist, Chefökonom der Wirtschaftsanalysefirma Economist Intelligence Unit in Singapur. Die Stadt Suzhou zum Beispiel hat angeordnet, dass Arbeiter erst einmal die 14-tägige Inkubationszeit abwarten müssen, bevor sie zurückkommen können. Suzhou liegt westlich von Shanghai. Viele deutsche Firmen sind in der Region aktiv. In der besonders betroffenen Stadt Wuhan in Hubei haben einige deutsche Mittelständler Niederlassungen, zum Beispiel der Autozulieferer Webasto. Der erste bestätigte Coronavirus-Patient in Deutschland arbeitet bei Webasto. Er hat sich offenbar bei einer chinesischen Kollegin angesteckt, die auf Dienstreise in Bayern war. Dienstreisen von Deutschland nach China haben zahlreiche Firmen angesichts der Viruskrise erst einmal gestrichen. Neben Webasto zum Beispiel Schaeffler. Dass Mitarbeiter deutscher Firmen China gezielt verlassen wegen des Virus, kommt bisher nur sehr selten vor. Ein Fußball-Bundesliga-Verein, der in Shanghai ein Verbindungsbüro hat, hat mehrere deutsche Mitarbeiter ausgeflogen.
Steffen Wurzel war das aus Shanghai. Ende der Woche ist es nun soweit. Der Brexit wird tatsächlich Realität. Wie aber geht es weiter, wenn Großbritannien die EU verlassen hat und es nach einer Übergangszeit ganz neue Regeln für den Handel mit den Briten geben wird? Für viele deutsche Unternehmen dürfte es auf jeden Fall zu Mehrkosten führen. Aus Berlin Johannes Frevel.
Europäische Unternehmen, darunter auch die exportstarke deutsche Industrie, stehen nach dem Brexit vor erheblichen Zollrisiken beim Handel mit Drittstaaten. Nach Angaben des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI, beinhalten Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit Drittstaaten Klauseln über eine lokale Mindestquote. Beispielsweise müssen 55% eines Produkts auch tatsächlich aus der Europäischen Union stammen. Bei Produkten mit britischem Zulieferanteil müsse dieser nach dem Brexit von der EU-Quote abgezogen werden. In der Folge würden zahlreiche Exportgüter nicht mehr von Freihandelsabkommen begünstigt, warnt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.
Das sind Automobil, das ist Maschinenbau, das ist natürlich auch Elektrotechnik, es ist die Pharmazie und die Chemie. Das sind so die 5 Großen, die davon betroffen sind. Einige haben gesagt, das ist mir zu riskant und haben im Vorfeld schon Produktion verlagert, weil sie gesagt haben, wir sind ziemlich dicht an der Local Content Quote und wir wollen auf keinen Fall die Privilegien des Freihandelsabkommens verlieren. Lieber reduzieren wir die Produktion in Großbritannien.
Nach dem Brexit erwartet der BDI den Start eines Steuerwettlaufs mit Großbritannien bei der Unternehmensbesteuerung. Deutschland werde mit seinen hohen Steuersätzen unter Druck geraten.
Die Steuersätze in Deutschland sind für Kapitalgesellschaften ungefähr bei 32%, für Personengesellschaften bei 45%. Wenn jetzt ein so wirtschaftlich wichtiges Land wie Großbritannien seine Steuersätze sogar unter den europäischen Standard senkt, um attraktiv zu sein, um Unternehmen nach Großbritannien zu locken, dann ist das ein Alarmsignal für die deutsche Regierung, sich zumindest mal dem europäischen Schnitt anzunähern. Von 45 oder von 32 zu 17, das ist so viel, da kommen Unternehmen schon mal ins Nachdenken.
Die deutsche Industrie befürchtet Umsatzverluste durch den Brexit. Allerdings dürfte es auch Gewinner geben. Britische Verbraucher werden nach dem Brexit weniger Geld in der Tasche haben. Gewinner könnten deutsche Discounter sein, die bei Billigpreisen europäische Marktführer sind, erwartet BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.
Alle bedauern das Ausscheiden der Briten und das wird auf alle negative Auswirkungen haben. Für den Handel gilt das nicht unbedingt. Die deutschen Discounter sind extrem wettbewerbsfähig und sie setzen darauf, dass die Briten künftig genauer aufs Pfund schauen werden und rechnen sich nicht zu Unrecht gute Chancen aus gegenüber dem normalen Einzelhandel.
Sie könnten einheimischen Anbietern also Kunden und Marktanteile wegschnappen.
Soweit die Informationen von Johannes Frevel aus Berlin. Viele mit dem Brexit verbundene Unsicherheiten haben auch die Wirtschaft in anderen Ländern ganz weit weg von Europa beschäftigt, so auch im weit entfernten Südafrika. Schließlich sind sowohl das Vereinigte Königreich als auch die EU wichtige Handelspartner. Mittlerweile aber gibt es Entwarnung am Kap. Jana Gent mit den Einzelheiten.
Jahrelang war ein Schreckgespenst umgegangen. Die Angst war akut, auch in Südafrika könnten Arbeitsplätze wegfallen, wenn Großbritannien aus der EU austritt. Schließlich ist der Handel mit dem Vereinigten Königreich eine tragende Säule der südafrikanischen Wirtschaft. 175.000 Arbeitsplätze sind direkt damit verknüpft, viele davon in der Automobilindustrie. Denn Europa ist alles andere als weit weg, sagt Thomas Schäfer, der Chef des Volkswagen-Konzerns in Eutenhach.
Wir hängen natürlich als deutsche Autoindustrie, jetzt nicht nur Volkswagen, auch die anderen deutschen Hersteller, sehr stark am Export. Sie kriegen Export-Credits, wenn sie Fahrzeuge hier produzieren, exportieren und im Gegenzug können sie dann andere Modelle wieder reinbringen. Das ist eine tolle Sache, weil damit können sie sich auf wenige Modelle zu produzieren konzentrieren, die auch international competitive herstellen und nicht wie früher alle Modelle für das Land, die hier verkauft werden müssen, auch hier bauen zu müssen.
Nicht nur die Weltkonzerne denken an den Export, auch Obstproduzenten tun das. Denn Trauben vom Kap landen nicht nur auf deutschen Tellern, sondern natürlich auch in britischen Supermärkten. Das Vereinigte Königreich ist insgesamt immerhin der 4. Handelspartner für Südafrika. Aber das Interesse ist beiderseitig. Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hatte gerade erst zum Afrika-Gipfel geladen und eine neue Ära ausgerufen.
We are one of the biggest partners for countries across Africa. Look today at what we have to offer.
Wir sind einer der größten Partner Afrikas. Man sollte sich mal anschauen, was wir zu bieten haben. Wenn man sich auf der Welt umschaut, merkt man, dass Großbritannien nicht einfach nur ein guter Partner ist. Wir sind es auch dauerhaft. Heute, morgen und in Dekaden noch. Die Wahrheit ist, 2020 hat das Vereinigte Königreich ultimativ alles, was internationale Wachstumsmärkte brauchen. Boris Johnson kündigte auf dieser Konferenz aber auch an, Steuergelder würden nicht mehr dafür ausgegeben werden, in anderen Ländern Kohle zu fördern. Für Südafrika ist die Kohleförderung aber immer noch ein entscheidender Wirtschaftszweig. Und doch, deutete Naledi Pandor, Ministerin für internationale Zusammenarbeit, an, nicht zuletzt deshalb werde sich auch Südafrika bewegen müssen.
We also are looking at a move much more into solar. and wind energy and
Es geht deutlich mehr in Richtung Solarenergie und Windenergie. Kohle ist ein wichtiger Rohstoff für Südafrika. Und wir müssen schauen, wie wir den Übergang schaffen hin zu komplett grüner Energie. Ich denke, dass unsere beiden Länder die Zusammenarbeit noch ausbauen werden, obwohl das jetzt schon eine hervorragende Partnerschaft ist. Die Basis ist da, denn das Abkommen steht, für das Südafrika die treibende Kraft war. Das Land gehört zur Zollunion des südlichen Afrikas und mit dieser hat Großbritannien schon im vergangenen Oktober eine Regelung getroffen. Viele Produzenten dürften erleichtert gewesen sein, als Ibrahim Patel, der Wirtschaftsminister, im Parlament das hier verkündete.
In the event of a no-deal Brexit, trade between the UK and South Africa.
Wenn es den Brexit ohne Deal gibt, wird der Handel unter denselben Bedingungen weitergehen. Das heißt, dass Unternehmen in Südafrika anfangen können zu planen. Geldgeber, die ihre Mittel zurückgehalten haben, können jetzt wieder investieren. Die Produktion kann weitergehen, weil es Klarheit gibt ab dem 1. November.
Because we have clarity from the 1st of November.
Seitdem fließen tatsächlich wieder Gelder, die monatelang zurückgehalten worden waren. Inzwischen reden die Menschen längst wieder von alltäglichen Sorgen um ihre Wirtschaft. Das Wort Brexit kommt darin nicht mehr vor. Die Rechnung der südafrikanischen Regierung ging auf. Sie hatte mit Hochdruck dafür gekämpft, Regelungen für die Wirtschaft zu finden. Wirtschaftsjournalist Keith Campbell sieht das so. Ich denke, auf beiden Seiten gab es einen starken politischen Willen, um sicherzustellen, dass Südafrika keinen Schaden davon trägt, sondern vielmehr, dass Südafrika sogar davon profitiert. Der Handel geht ab dem Brexit weiter wie bisher. Auch aus britischer Sicht ist das Land am Kap der größte Handelspartner auf dem Kontinent. Und dieser könnte tatsächlich eine Schlüsselrolle einnehmen, wenn Großbritannien neue Absatzmärkte sucht. Analysten zufolge ist sogar schon spürbar, dass britische Firmen verstärkt in Südafrika investieren wollen.
Jana Gent berichtete aus Südafrika. Der materielle Wohlstand eines Landes ist nach wie vor eng mit seinem Energieverbrauch verknüpft. Und weil die Energieversorgung weltweit noch immer zu rund 80% auf fossilen Energieträgern basiert, ist ein hohes Wohlstandsniveau, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, tendenziell auch mit hohen CO2-Emissionen pro Kopf verbunden. Und das wird auch noch auf absehbare Zeit so bleiben, hat eine aktuelle Studie der Deutschen Bank ergeben. Warum das so ist, darüber habe ich mit dem Autoren Erik Heimann gesprochen. Herr Heimann, warum ist Wohlstand immer noch so eng mit dem CO2-Ausstoß eines Landes verknüpft?
Nun, der Hauptgrund ist, dass Wohlstand in der Regel damit einhergeht, dass wir auch relativ viel Energie verbrauchen und auf globaler Ebene basiert der Energieverbrauch immer noch zu rund 80% auf fossilen Energieträgern. Insofern gibt es diese direkte Verbindung zwischen Wohlfahrtsniveau und CO2-Emissionen.
Welche Länder haben Sie besonders jetzt in den Fokus genommen?
Wir haben uns insgesamt die G20-Staaten mal angeschaut, um diesen Zusammenhang festzustellen und haben uns aber innerhalb dieser Gruppe auf ein paar Länder konzentriert, zum Beispiel die USA als das Land mit dem höchsten Wohlfahrtsniveau. Dort liegen auch die CO2-Emissionen über dem Durchschnitt. Zwar haben die USA in den letzten Jahren Fortschritte erzielt, durch zum Beispiel die unkonventionellen Gasvorkommen. Auch die Fahrzeugflotte in den USA ist im Laufe der Jahre effizienter geworden, aber noch immer sind die USA eine sehr CO2-intensive Volkswirtschaft. Die Autos, die dort auf den Straßen unterwegs sind, sind immer noch größer als das, was in Europa der Fall ist. Wir haben anderes Verhalten bei Flugreisen. Fliegen zählt dort viel mehr zum Alltag, als das in anderen Ländern der Fall ist. Der geringe Industrieanteil ist in den USA also gar nicht so maßgeblich für die CO2-Emissionen. Das wird überkompensiert durch einen relativ hohen Alltagskonsum.
Industrieanteil haben Sie gerade genannt, der ist ja in einem Land wie Deutschland relativ hoch. Was bedeutet das für den CO2-Ausstoß?
Ja, vielleicht kann man da direkt den Vergleich mit Frankreich oder auch Großbritannien ziehen. In Deutschland liegt der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der gesamten Bruttowertschöpfung noch bei über 21%. In Frankreich und Großbritannien sind es nur so um die 10%. Und das ist ein Grund dafür, dass wir in Deutschland auch bei den Pro-Kopf-Emissionen deutlich über dem Niveau zum Beispiel von Großbritannien oder auch Frankreich liegen. Ist nur ein Grund. Wir haben in Deutschland auch eng zusammenhängend mit dem Industrieanteil auch ein relativ hohes Güterverkehrsaufkommen. Wir haben anders als jetzt Frankreich oder UK eine sehr polyzentrische Wirtschaftsstruktur, also wo wir nicht auf eine Region wie Paris oder London konzentriert sind, sondern wo Industriebetriebe über das gesamte Land verteilt sind. Und das führt dazu, auch im Zusammenhang mit einer arbeitsteiligen Industrie, dass wir relativ viele Verkehre haben und relativ banal, Deutschland hat gegenüber südeuropäischen Ländern einfach auch einen höheren Heizwärmebedarf. Und das sind alles Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, dass wir einen hohen CO2-Ausstoß auch pro Kopf haben. Kommt noch hinzu, die Braunkohle als sehr CO2-intensive Form der Stromerzeugung spielt im deutschen Stromsektor eine relativ große Rolle, gerade im Vergleich zu Frankreich, wo ja die Kernenergie die dominierende Energiequelle im Stromsektor ist.
Wir haben jetzt über Deutschland geredet mit einem relativ hohen Industrieanteil von über 20% immer noch. Die anderen Länder, die Sie genannt haben, da liegt es ungefähr bei 10% in den USA auch. Schauen wir uns mal China an mit einem großen verarbeitenden Gewerbe, mit einer großen Industrie. Wie sieht es da aus?
Ja, China hat in den letzten Jahren vor allen Dingen einen starken Zuwachs bei den Pro-Kopf-Emissionen gehabt. Das hängt damit zusammen, dass das Land im Laufe der letzten Jahre sich stark industrialisiert hat. Ein wesentlicher Wendepunkt in China war zum Beispiel der WTO-Beitritt Ende 2001. Seither gingen Energieverbrauch, CO2-Emissionen, aber auch die Integration des Landes in die globale Wertschöpfungskette steil voran. Das hat zum einen dazu geführt, dass der Energieverbrauch stark angestiegen ist, aber auch, dass viele Menschen aus der Armut entkommen sind. Und in China hat man noch einen relativ hohen Anteil der Kohle am Primärenergieverbrauch. Zwar sind auch in China die erneuerbaren Energien in den letzten Jahren stark gewachsen, aber die Kohle dominiert nach wie vor. Und durch die hohen Exporte Chinas in andere Länder exportiert das Land in gewissem Sinne dann auch CO2 in andere Länder, wo die Produkte dann konsumiert werden. Wenn man sich das anschaut, liegt China so bei den Pro-Kopf-Emissionen ungefähr zwischen Deutschland und Großbritannien. Also das Land hat hier doch in den letzten Jahren bei den Pro-Kopf-Emissionen an das Niveau von westlichen Industrieländern aufgeschlossen.
Das heißt Klimaneutralität, wann würden Sie da einen realistischen Zeitpunkt ansetzen?
Aus heutiger Sicht ist Klimaneutralität aus meiner Sicht nicht möglich, ohne eine massive Änderung von Produktions- und Konsumgewohnheiten hinzubekommen. Und das wäre meines Erachtens auch politisch in Demokratien nur schwer durchzusetzen. Man sieht das ja aktuell, wir sind ja gerade erst am Beginn der Kostendebatte und einer Verzichtsdebatte, wenn man so will, um mehr für den Klimaschutz zu tun. Und das wird ja von gewissen politischen Kräften schon instrumentalisiert. Insofern mit den heute verfügbaren Technologien und dem heutigen Konsumniveau ist Klimaneutralität eine Illusion.
Soweit das Fazit des Studienautoren Erik Heimann von der Deutschen Bank. Und damit geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Jan Winkelmann in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.